SWR 2 Forum.
Nach den Europawahlen. Was verändert sich in der EU? Am Mikrofon ist Martin Durm. Und das Unwichtigste gleich vorweg. Yannis Varoufakis, der griechische Ex-Finanzminister, hat keinen Sitz in Straßburg bekommen. Aber dafür macht ihn Sonneborn, eine Kunstfigur von der Partei Die Partei. Ansonsten kennen Sie ja schon den Stand der Dinge. Am Tag danach die Christdemokraten und vor allem die Sozialdemokraten haben heftig bis dramatisch verloren. Die Rechtspopulisten und Nationalisten sind in Europa stärker denn je, was aber nichts daran ändert, dass noch immer 2/3 der Abgeordneten im Europaparlament der EU gegenüber freundlich gesinnt sind. Alles in allem gibt es wohl mindestens so viele Möglichkeiten, dieses gestrige Wahlergebnis zu deuten, wie es Mitgliedsländer gibt. 28 noch. Wie geht das nun weiter mit der EU? Wofür das hin? Tiefer rein in die Krise oder tun sich da womöglich auch Auswege auf? Darüber reden wir in diesem SWR2-Forum. Unsere Gäste: Professor Dietrich Mursweg, emeritierter Rechtswissenschaftler der Universität Freiburg, Dr. Nikolai von Ondaatza, er ist von der Stiftung Wissenschaft und Politik und leitet dort die Forschungsgruppe EU-Europa, und Kerstin Gammelin von der Süddeutschen Zeitung. Sie war viele Jahre lang Brüssel-Korrespondentin und ist jetzt in Berlin. Frau Gammelin, waren Sie gestern am späten Abend, als auch die letzten Ergebnisse aus Italien vorlagen, waren Sie da entsetzt oder irgendwie auch erleichtert?
Ich war ehrlich gesagt enttäuscht, weil ich vorher aus Italien das Signal bekommen hatte, dass Salvini deutlich unter 30% einfahren würde. Und als dann doch klar war, dass es über 30 wären, dachte ich, naja gut, also da auch da stimmen nicht unbedingt die Umfragen. Aber es war dann doch eigentlich eine Enttäuschung, weil ich davon ausgegangen war, dass es deutlich weniger wird. Andererseits hat es mich auch gefreut, dass die PD wieder stark geworden ist mit 20%. Also alles in allem ein mulmiges Gefühl. Aber ich finde insgesamt, damit lässt sich arbeiten.
Gibt es denn für Sie so etwas wie eine zentrale Erkenntnis, die Sie aus dem Wahlergebnis ziehen?
Die Leute interessieren sich für Europa, Punkt 1. Und Punkt 2, die Nationalisten und Euroskeptiker sind deutlich nicht so groß geworden, wie man befürchtet hat.
Herr Professor Mursweg, 40 Jahre ging die Wahlbeteiligung stetig runter in Europa. Zuletzt war sie bei 43%. Jetzt ist sie plötzlich so hoch wie nie zuvor. 51% EU-weit, in Deutschland über 60%. Hat diese EU trotz aller Krisen, trotz aller Verwerfungen nun endlich das bekommen, was sie so dringend braucht, etwas Anerkennung, auch Legitimation durch das europäische Wahlvolk?
Über eine gestiegene Wahlbeteiligung kann man sich natürlich freuen. Und es ist schön, dass eine größere Zahl von Bürgerinnen und Bürgern sich für die EU interessiert und ihre Stimme abgibt. Man muss allerdings bei der Bewertung vorsichtig sein, denn die Wahlkämpfe zum Europaparlament werden in vielen Staaten in erster Linie mit nationalen Themen geführt. Und wir können, wenn wir die Wahl bewerten wollen, von vornherein nicht wissen, wie die einzelnen Wähler motiviert waren. Es kann sein, dass es in vielen Staaten nationale Gründe gewesen sind, zur Wahl zu gehen. Beispielsweise im Vereinigten Königreich sind wahrscheinlich viele zur Wahl gegangen, weil sie ihre Auffassung zum Brexit jetzt zum Ausdruck bringen wollten.
Die EU-Skeptiker links wie rechts werfen ja der Europäischen Union seit langem ein chronisches Demokratiedefizit vor. Sind die jetzt durch die hohe Wahlbeteiligung überhaupt widerlegt?
Nein, die Wahlbeteiligung ist die eine Sache, die strukturellen Demokratiedefizite sind etwas anderes. Wenn wir uns das Europaparlament ansehen, so kann man sagen, dass es zwei strukturelle Demokratiemängel gibt. Der eine besteht darin, dass das EU-Parlament kein eigenes Gesetzesinitiativrecht hat. Es muss warten, bis die Kommission einen Gesetzesvorschlag hat. Die Kommission hat das Initiativmonopol, kann aber nicht aus eigenem Antrieb Gesetze beschließen. Der zweite Punkt, und der ist aus meiner Sicht noch viel gravierender, ist der, dass das EU-Parlament nicht dem demokratischen Fundamentalprinzip entspricht, dass jeder Bürger, jede Bürgerin eine Stimme mit gleichem Gewicht hat. Dieses Prinzip One Man, oder heute würde man auch sagen and One Woman, One Vote, das gilt im EU-Parlament nicht. Dort haben wir ja eine Zusammensetzung nach dem sogenannten Prinzip der degressiven Proportionalität.
Oh je, das müssen Sie kurz erklären.
Das bedeutet, dass die Wähler in den kleineren Mitgliedstaaten ein wesentlich größeres Stimmgewicht haben als in den großen Mitgliedstaaten. Beispielsweise braucht ein Kandidat in Deutschland weit über 600.000 Wählerstimmen, um einen Sitz im Europaparlament zu gewinnen. In Luxemburg reichen 44.000 Wählerstimmen. Das heißt, dass der Wähler in Luxemburg ein fast 15-mal so großes Stimmgewicht hat, 15-mal so viel bewirken kann mit seiner Stimme wie ein Wähler in Deutschland.
Also wenn ich da ganz kurz was zu sagen darf, das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass manche Länder überhaupt kein Mitglied ins Europäische Parlament senden könnten, wenn man die Stimmen nicht gewichten würde. Oder aber das Parlament würde riesig groß. Und ich denke, das ist einfach der Mittelweg dafür, um überhaupt sicherzustellen, dass aus jedem Land einer dabei ist.
Lassen wir Herrn Nikolai von Ondarza zu Wort kommen. Herr von Ondarza, sehen Sie ähnliche Demokratiedefizite bei dem Parlament, dessen Abgeordnete zumindest ja zu 70% froh sind, dass Sie überhaupt als EU-Unterstützer nach wie vor in diesem Parlament arbeiten können?
Ja, mir lag es auch auf der Zunge zu erwähnen, denn das Demokratiedefizit der Europäischen Union ist schon lange umstritten. Aber ich würde sagen, das Europaparlament ist gerade die eine Institution, die von den Bürgern selbst gewählt wird. Und die große Wahlbeteiligung gestern oder in den letzten 4 Tagen hat eigentlich aus meiner Sicht gezeigt, dass das Interesse der Bürger an Europa gestiegen ist und auch das Interesse, sich an europäischer Politik zu beteiligen. Ich will noch einen Punkt erwähnen. Die Frage des Initiativrechts, das ist immer wieder was dem Europäischen Parlament vorgeworfen wird. Und wenn wir uns nationale Parlamente angucken, dann haben die zwar ein Initiativrecht. In der Regel werden die Gesetzesgebungsinitiativen aber fast ausschließlich sowieso von den Ministerien vorgelegt, von den Regierungen, von den Apparaten, die diese Gesetze vorbereiten. Also ich glaube, diese Kritik geht aus meiner Sicht in die falsche Richtung. Das größte Problem der Europäischen Union ist bisher aus meiner Sicht im Frage Demokratiedefizit, dass sie keine gemeinsame Öffentlichkeit hat und keine gemeinsamen europäischen Debatten, wo auch Abgeordnete und europäische Politiken wirklich einer demokratischen Kontrolle unterliegen. Und ich glaube, da waren diese Europawahlen ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, dass zwar immer noch viele nationale Themen im Vordergrund standen, aber doch mehr Europäisches diskutiert worden ist, wie Klimapolitik, wie Migrationspolitik, also so eine Art kleines Pflänzchen einer europäischen Öffentlichkeit entstanden ist. Und das ist aus meiner Sicht viel mehr wert, um das europäische Demokratiedefizit zu bekämpfen, als 100 Diskussionen über Initiativrechte des Europäischen Parlaments.
Also wenn ich da doch nochmal zurück antworten darf, wenn nationale Parlamente sich von ihren Regierungen zuarbeiten lassen und Gesetzesvorschläge der Regierungen diskutieren, dann sind das ja Regierungen, die von der jeweiligen Parlamentsmehrheit getragen werden. Aber das Parlament hat das Recht, aus eigener Initiative auch was anderes zu machen als die Regierung und kann notfalls die Regierung mit einem Misstrauensvotum stürzen. Das ist auf EU-Ebene nicht in gleicher Weise der Fall. Es gibt zwar auch ein Misstrauensvotum des Europäischen Parlaments gegenüber der Kommission, theoretisch, aber nur mit einer Zweidrittelmehrheit der Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Und das heißt, dass der Sache nach die Kommission nicht vom Vertrauen der Mehrheit abhängig ist, wie es sonst in nationalen Parlamenten üblich ist.
Herr Professor Moeswig, entschuldigen Sie, wir reden noch über das Europäische Parlament, aber mir wäre es schon wichtig, dass wir zunächst mal beim großen Trend dieser Wahl bleiben und dass wir den festmachen, denn wir sehen ja, dass die großen Altparteien, die bisher im Europäischen Parlament den Ton angegeben haben, also Konservative und Sozialdemokraten, dass die immer schwächer geworden sind mit den verschiedenen Wahlperioden. Und jetzt eben dieses Desaster vor allem für die Sozialdemokraten. Ist das, Frau Gammelin, für Sie ein unaufhaltsamer Trend, der sich fast nicht mehr stoppen lässt?
Na, keinesfalls. Wir müssen uns da die einzelnen Länder mal anschauen. Wir haben wirklich desaströse Verluste in Deutschland für die Sozialdemokratie. Da gibt es überhaupt gar nichts zu deuteln. Aber wenn wir zum Beispiel nach Spanien schauen, dann haben die Sozialisten dort gewonnen. Wenn wir in die Niederlande schauen, das war für mich eigentlich die erste Überraschung, da hat der Spitzenkandidat Frans Timmermans von der Arbeiterpartei 18% geholt. Und wir müssen uns erinnern, die letzte Parlamentswahl in den Niederlanden, da sind die Sozialdemokraten komplett abgeschmiert, also zwischen 6 und 9%. Damals das Ergebnis, also jetzt 18, das ist schon ein Unterschied. Andererseits, klar, das Nachbarland, Frankreich, das ist schon traurig, wenn man sich dann anschaut, was aus den Sozialisten geworden ist, die noch das letzte Mal den Präsidenten gestellt haben. Also ich würde sagen, die Sozialdemokratie ist quer durch Europa unterschiedlich bewertet worden. Und leider in den großen Ländern, also Deutschland und Frankreich, ziemlich nach unten gegangen. Andererseits, ich hatte es auch schon erwähnt, die PD in Italien ist wieder zweitstärkste Kraft geworden. Allerdings auch nur mit 20% im Vergleich zu 40% bei den letzten Wahlen. Also deswegen, ich glaube nicht, dass insgesamt sozialdemokratische, sozialistische Inhalte in Europa nicht mehr gefragt sind. Ich glaube, die kommen sehr unterschiedlich gerade an und es hängt auch viel davon ab, wer die Person ist, die Personen sind, die sie vertreten.
Das macht es ja auch so schwierig, diese Wahlen zu bewerten, weil sie in den einzelnen Ländern so unterschiedlich ausgefallen sind, Herr von Ondarza. Beispiel die Grünen, die haben in Deutschland mit Klimaschutz Wahlkampf gemacht, waren enorm erfolgreich, 20,5%. Sind die damit eine Ausnahmeerscheinung in der EU? In Schweden, im Land von Greta Thunberg, sind die Grünen ganz schön abgeschmiert.
Ja, aber es gibt schon so eine Art von grüner Welle, von der man sprechen kann. Also wenn wir uns die Prognosen für das Europäische Parlament angucken, die dieses Jahr wirklich auch besser waren, auch weil sich mehr Institute darauf gestürzt haben, die Europawahlen vorweg zu analysieren, dann stimmten die meisten Prognosen, nur die Grünen wurden unterschätzt. Und es gab einige Überraschungen in Irland beispielsweise, aber auch in Frankreich haben die Grünen besser abgeschlossen. Also es war nicht nur ein rein deutsches Phänomen, ich würde sagen aber ein eher west- und nordeuropäisches Phänomen, wo die Grünen mit ihrer Klimaschutzpolitik immer noch nicht punkten können oder zumindest keine richtigen Partner gefunden haben. Das ist Mittel- und Osteuropa und eben zum Teil Südeuropa, also Italien, Spanien und Portugal.
Wie soll sich da so etwas wie ein europäisches Bewusstsein eigentlich rausbilden, wenn jedes Land im Grunde für sich seine eigenen Wahlergebnisse präsentiert? Wie soll da ein gesamteuropäisches Bewusstsein bei den Wählern entstehen?
Na, es gibt ja in Brüssel diesen großen Saal im Parlament, wo wirklich an dem Wahlabend eine wahnsinnige Atmosphäre ist. Da hat man wirklich das Gefühl, dass man in Europa ist und dann laufen die Wahlergebnisse von allen Ländern ein und man hat den Überblick, man spricht mit den Leuten. Das ist da schon greifbar, mit den Händen greifbar, dieses Gefühl von Europa. Aber wir kämpfen natürlich in allen Ländern dann damit, wer zu Hause in der Hauptstadt ist, der nimmt das natürlich anders wahr. Da kann man nochmal Fernsehen gucken, aber viel mehr ist da nicht. Und ich glaube, das ist einfach das Problem, dass man sich zu sehr auf das nationale Ergebnis konzentriert und weniger nach Brüssel schaut, aus diversen Gründen.
Ich würde sagen, das gemeinsame europäische Bewusstsein ist eine Bildungsaufgabe. Es wird viel zu oft, viel zu oberflächlich im Hinblick auf Wahlergebnisse und kurzfristige Trends diskutiert. Mir scheint, wenn verstärkt die gemeinsame europäische Geschichte, die Besonderheiten der europäischen Kultur, die eine 2000-jährige Tradition hat, herausgestellt werden im Schulunterricht, in sonstigen Bildungsinstitutionen, dann kann das etwas sein, was die Menschen in den verschiedenen europäischen Ländern verbindet. Dessen sollten sie sich bewusst sein Und dann ist es gar nicht nötig, dass man in der Tagespolitik möglichst viel vereinheitlicht und in den Vereinheitlichungserfolgen Europa sieht. Ich glaube, Europa kann sich in seiner Vielfältigkeit, in der Vielfalt der europäischen Regionalkulturen, in der Vielfalt der europäischen Sprachen und in all den wunderbaren Besonderheiten, die darin liegen, verstehen und darin seine Identität finden.
Heißt also eigentlich eine Europawahl, bei der mehr als die Hälfte der Wahlbeteiligten teilgenommen haben, ist für Sie noch keine Aussage über ein europäisches politisches Bewusstsein, das sich nach und nach formt?
Es kann ein Indiz dafür sein, aber das Indiz ist relativ schwach, weil die Wahlbeteiligung, wie gesagt, auch daraus resultieren kann, dass es nationale Themen gibt, die die Menschen bewogen haben, zur Wahl zu gehen.
Ich glaube, es kommt beides zusammen. Also wir haben schon einige Indizien, die auch in die andere Richtung gehen. Beispielsweise gab es in der ARD eine Wahlumfrage der beteiligten deutschen Wähler, wo erstmals bei einer Europawahl die europapolitischen Gründe genauso wichtig wie die Wahlentscheidung waren wie die bundespolitischen Gründe. Also immer noch eine Wahl, wo auch die Bundespolitik eine Rolle für die Wahlentscheidung gespielt hat, aber auf einmal gleichwertig auch die europapolitischen Gründe. Und das spricht aus meiner Sicht schon dafür, dass sich das Bewusstsein bei diesen Wahlen auch geändert hat. Ich glaube aber, es gibt noch eine Gruppe, die diese Wahlen wirklich immer noch anders wahrnimmt, und das sind die nationalen Parteien. Wenn ich mir den Wahlkampf in Deutschland angucke, dann war es vor allen Dingen die Zivilgesellschaft und die Medien, die europapolitische Themen auf die Agenda gebracht haben, und die Parteien haben fast ausschließlich mit nationalen Themen Wahlkampf gemacht. Und ich glaube, da ist es eigentlich auch Aufgabe von politischen Parteien, die in einem solchen Wettbewerb stehen, bei Europawahlen auch wirklich europäische Themen in den Vordergrund zu stellen und nicht, wenn man das so salopp sagen darf, den Wähler für dumm zu verkaufen und auf rein nationale Themen zu setzen.
Und hier sieht man ja auch die Grünen wieder. Die Grünen waren ja fast die einzige Partei in Deutschland, die ganz klar europapolitisch vorangegangen sind, also europäische Themen auch gesetzt haben. Und die haben ja natürlich dann auch diesen Sieg davongetragen. Und es war bei der letzten Europawahl zum Beispiel mit Martin Schulz, der aus Europa kam und Europa einfach ganz einfach erklären konnte, also wirklich Volkshochschule und gefühlvoll und Anekdoten, und er kannte alle, konnte das den Leuten hier auch näher bringen, und das hat natürlich auch einen Bonus gebracht 2014, seine Kandidatur. Und das war dieses Mal bei den Parteien nicht zu spüren.
Aber wenn Sie schon von siegreichen Gefühlen reden, die müssen ja jetzt nach dieser Wahl eben nicht nur die Grünen haben, sondern natürlich auch die Rechtspopulisten, die Nationalisten. Und das Erstaunliche ist ja, dass der FPÖ-Skandal, Sie sehen, ich gehe kurz nach Österreich, wo ja heute Nachmittag auch die Regierung von Kanzler Kurz gestürzt ist, dass also der FPÖ-Skandal weder den Parteien noch den Populisten in der EU massiv geschadet hat. Wie ist das eigentlich zu erklären, dass offensichtlich die meisten Wähler der Rechtspopulisten über Dinge hinwegsehen, die sie den verachteten Systemparteien doch systematisch vorwerfen, dass sie nämlich korrupt sind, dass sie illegal Parteispenden kassieren, dass sie bereit sind, ihr Land zu verkaufen. Wieso sehen die Wähler dieser Parteien darüber so nonchalant hinweg? Frau Gammeling.
Achso, okay. Es gibt offensichtlich in der Bevölkerung auch einen gewissen Anteil, die einfach für diese Ideen empfänglich sind, die einfach sich da aufgehoben fühlen und die dann auch, das sehen wir auch bei uns in der Zeitung immer wieder, die dann Berichterstattung wie so ein Ibiza-Video oder auch über Parteispendenskandale als Angriffe auf diese Parteien verstehen und dann sagen, jetzt aber wirklich. Also ich denke, das liegt wirklich zum großen Teil daran, dass es Wähler gibt, die wollen diese Partei wählen, und das ist relativ egal, ob es da kurz vorher einen Skandal gibt und noch dazu kurz vor der Wahl, dann heißt es, okay, das war abgesprochen, das war so tendiert, und deswegen hat es, glaube ich, keine großen Auswirkungen gehabt.
Um vielleicht noch hinzuzufügen, ich glaube auch nicht, dass der Skandal völlig schadlos an den Parteien vorbeigegangen ist. Die FPÖ beispielsweise hat sozusagen anderthalb Wochen vorher, bevor dieser Skandal publik wurde, noch 6-7% höher gestanden in den Umfragen im Vergleich zum letzten Mal einen Sitz verloren im Europäischen Parlament. Geert Wilders ist mit seiner Partei ganz aus dem Parlament geflogen. Der andere niederländische Populist hat seine Ziele, stärkste Kraft zu werden, auch verfehlt und ist Dritter geworden. Die deutsche AfD ist im Vergleich zu ihrem Ergebnis bei den Bundestagswahlen etwas gesunken und die spanische Vox, die noch vor knapp einem Monat bei den spanischen Wahlen die große Überraschung war, hat auch wieder an Unterstützung verloren. Also es gibt auch hier ein gemischtes Bild, das neben den großen Erfolgen in Frankreich und Italien vor allen Dingen in vielen anderen Staaten die Rechtspopulisten auch durchaus hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.
Herr Mooswijk, die AfD bei 11%, wie erklären Sie sich das? Das Ergebnis ist nicht berauschend, aber man kann es ja auch so sehen, dass es deutlich mehr ist als bei der letzten Europawahl für die AfD. Zeigt das, dass der Rechtsaußenwähler mittlerweile nicht mehr von Stimmungen und Skandalen geleitet wird bei seiner Entscheidung, sondern von einer mittlerweile mehr unerschütterlichen politischen Haltung?
Es kommen verschiedene Aspekte zusammen. Ein Aspekt, der dafür spricht oder der erklärt, warum die AfD jedenfalls stabil über 10% ist, dürfte darin liegen, dass es Themen gibt, die in einem großen Teil des Volkes als wichtig angesehen werden, die nach Meinung dieses Teils der Wählerschaft von den anderen Parteien nicht hinreichend adressiert werden. Das ist immer noch in erster Linie das Migrationsthema, das die AfD eben fundamental anders beantwortet als die anderen Parteien. Und es gibt, wie gesagt, eben einen erheblichen Teil der Wählerschaft, der sich eine wirklich effektivere Einwanderungsbegrenzung wünscht. Dann zur Auswirkung des österreichischen Skandals auch nach Deutschland hinein, könnte ich mir denken, dass viele Wähler sich Folgendes überlegt haben. Sie sehen, dass in jedem Fall, in dem eine Mordtat, eine Messerstecherei vorkommt, an der ein Einwanderer beteiligt war, alle anderen Parteien darauf hinweisen und insistieren, dass es ein Einzelfall sei, den man ja nicht instrumentalisieren dürfe und jetzt ein solches Verhalten pauschalierend auf alle anderen Einwanderer anwenden dürfe oder ihnen das unterstellen dürfe, dass sie zu sowas in der Lage seien. Und jetzt im Falle Österreich haben wir einen Fall, wo zwei FPÖ-Politiker, die in diesem Video zu sehen waren, ein Verhalten an den Tag gelegt haben, das in schärfster Weise zu kritisieren ist. Aber dann haben die Politiker der anderen Parteien und ein großer Teil der Medien pauschalierend gesagt, da seht ihr mal, die Populisten sind so. Und das wird dann zu den Populisten in Deutschland und in den Niederlanden und in allen anderen Ländern gesagt. Das ist genau die Verhaltensweise, die man nicht machen darf, die man verhindern will, wenn es um andere Themen geht.
Ich würde gerne
könnte das
an
sein,
dieser
Frau
Stelle,
Gammelin, dass das dann eine Trotzreaktion ist.
Ich möchte gerne sein, kurz hier erwähnen, wir haben dieses Video 2 Wochen vor der Wahl bekommen. Wir haben das zusammen mit dem Spiegel geprüft, die Quellen geprüft und die Herkunft und die Interessen und so weiter.
Vielleicht doch mal, Frau Gammelin, Sie sind von der Süddeutschen Zeitung.
Als Süddeutsche Zeitung haben wir uns zum Beispiel entschlossen, nicht das komplette Video zu zeigen, sondern wir haben nur Passagen gezeigt und wir haben zugleich einen Kollegen vom Investigativteam dabei gehabt, der diese Passagen ganz ruhig und ganz besonnen erklärt hat. Und wir haben das mit Absicht gemacht, weil wir eben keine voyeuristischen Zwecke oder allgemein erklärenden Zwecke verfolgen, sondern wir wollten wirklich aufklären und erklären, was dort passiert ist. Und ich finde, dieser Vorwurf, dass Medien das verallgemeinern und so hinstellen, einmal gesehen, was ein für diese Partei gilt, gilt dann für alle rechten Parteien. Das, würde ich sagen, trifft in diesem Fall jedenfalls nicht zu.
Also fokussieren wir uns nicht auf das Ibiza-Video, sondern auf die EU-Wahl, Herr von Ondarza. Die Rechtspopulisten haben etwas über 110 Sitze wahrscheinlich im Europaparlament gewonnen. Ihr erklärtes Ziel ist die Abschaffung des Europaparlaments, in das Sie sich ja gestern hineinwählen ließen. Geht es Ihnen am Ende womöglich darum, wie heute im Spiegel zu lesen war, die EU von innen heraus auszuhöhlen, zu zerstören?
Ja, ich glaube, es gibt einen inhärenten Widerspruch zwischen Nationalisten, die dann auf europäischer Ebene zusammenarbeiten wollen. Und das Interessante ist, was wir seit einiger Zeit beobachten, ist, dass viele dieser harten EU-Gegner ihre Bestrebung, auf europäischer Ebene eng zusammenzuarbeiten, massiv verstärkt haben, teilweise einen gemeinsamen europäischen Wahlkampf machen und etwas sogar abgerückt sind von ihrer totalen EU-Kritik. Also Le Pen zum Beispiel sagt nicht mehr, sie will den Euro abschaffen, sagt nicht mehr, sie will ein Referendum zum Austritt aus der Europäischen Union, sondern mit dem Anspruch antreten, die Europäische Union radikal verändern zu wollen. Und ich glaube, das ist schon ein qualitativer Unterschied, der da entsteht. Und ich bin sehr gespannt, wie dieses Experiment von den Rechtspopulisten, EU-Skeptikern im Europäischen Parlament weitergeht. Bisher haben sie in den letzten Legislaturperioden nicht nur auf Fundamentalopposition gesetzt, sondern waren auch innerlich total zerstritten in drei Fraktionen, die selbst innerhalb kaum zusammen abgestimmt haben. Und die Frage ist, ob sie jetzt mit dieser etwas sanfteren Kritik an der Europäischen Union, aber dem Willen, die Europäische Union von den Werten her zu verändern, mehr Zusammenarbeit auf europäischer Ebene finden und damit vielleicht sogar nolens volens zu einem Teil der europäischen Debatte werden und zu einem Teil der parlamentarischen Arbeit in Straßburg und Brüssel.
Herr Muswig, wie beurteilen Sie das politische Engagement von Abgeordneten, die erklären, sie gehen eigentlich nur in dieses System rein, um es zu demontieren und abzuschaffen?
Ja, also das System abzuschaffen, die AfD hat das in Bezug auf das Parlament gesagt. Man kann sich natürlich fragen, ist das eine sinnvolle Forderung? Also ich persönlich halte nichts davon, aber ich halte es nicht für widersprüchlich. Wenn die AfD meint, die EU solle so reformiert werden, dass die Gesetzgebung vom Rat ausgeht, der von den Völkern der Mitgliedstaaten legitimiert ist und das Parlament brauche man nicht dafür, dann kann es in sich stimmig sein, dass man erstmal in ein Parlament hineingeht, in dem bis jetzt Entscheidungen getroffen oder vorbereitet werden, um dort an der Willensbildung mitzuwirken, die in diese Richtung geht.
Es gibt ja allerdings zwei gegensätzliche Beispiele. Ich will mal zwei aus Großbritannien bringen, wie man mit so einer Frage umgehen kann. Auf der einen Seite Nigel Farage, der die EU immer abgelehnt hat, aber seinen Sitz im Europäischen Parlament immer wahrgenommen hat, für seine Öffentlichkeit gebraucht hat und da auch gerne und jetzt auch wieder unter Anklage steht wegen Missbrauch von EU-Geldern. Und das sehe ich schon kritisch. Und das Gegenbeispiel ist Sinn Féin aus Nordirland, die Mitgliedschaft Nordirlands in Großbritannien annehmen und zwar sich immer zur Wahl stellen für Westminster, aber ihre Sitze konsequenterweise nicht annehmen und sagen, wir setzen uns nicht in dieses Parlament, das wir ablehnen. Und ich glaube, es gibt schon eine berechtigte Kritik an so harten EU-Gegnern, die sich ins Europäische Parlament wählen lassen, dann die Gelder von Brüssel nehmen und selber aber sagen, dieses Parlament wollen wir abschaffen und sich nicht an der parlamentarischen Arbeit beteiligen.
Frau Gammelin, wie geht das nun weiter in diesem Parlament? Bislang hatte da die EVP, also die konservative Europäische Volkspartei und die Sozialdemokraten, die hatten zusammen eine bequeme absolute Mehrheit, haben eine Art informelle große Koalition geschlossen, nicht offiziell, aber so abgesprochen. Das ist jetzt alles flöten gegangen. Macht das Parlament jetzt eine Arbeit, die kaum noch überschaubar sein wird, die komplizierter sein wird?
Also die Arbeit im EU-Parlament wird auf jeden Fall komplizierter, weil eben die Mehrheiten jetzt schwerer zu beschaffen sind. Ganz grundsätzlich muss man vielleicht nochmal dazu sagen, dass so wie in Deutschland, wo sich zwei oder drei Parteien zusammenschließen, ein Regierungsprogramm schreiben und sich dann daran halten, mehr oder weniger, und das abarbeiten, so läuft es im Europäischen Parlament eigentlich nicht. Es war 2014 das erste Mal, dass sich eben die europäischen Volksparteien und die Sozialisten, Sozialdemokraten abgesprochen haben. Und zwar dahingehend, dass die Sozialisten anerkennen, dass Jean-Claude Juncker, die damals die Europawahl gewonnen hatte als Kandidat der Volkspartei, und dass man sich gemeinsam darauf verständigt hat, dass man eben Juncker dann vorschlägt für das Amt des Kommissionspräsidenten. Und nur so, mit dieser Verständigung, ist Jean-Claude Juncker damals auch Kommissionspräsident geworden. Das sieht dieses Jahr viel schwieriger aus, weil dieses Jahr sind erstens die beiden großen Parteien, wie Sie gesagt haben, deutlich geschrumpft. Andererseits haben wir deutlich erstarkte Liberale. Das ist die alte Fraktion im Europäischen Parlament. Die sind deutlich drittstärkste Kraft und die haben noch einen Schub bekommen von Macron. Da ist ja die Bewegung La Renaissance angetreten. Sie sind knapp hinter Le Pen gelandet, ziehen aber auch mit über 20 Leuten dann in das Parlament ein, sind stark, und es ist abzuwarten, ob dann zum Beispiel die Liberalen auch Manfred Weber als Kommissionspräsidenten,
den konservativen Kandidaten,
genau, von der CSU. Den CSU-Kandidaten von der Volkspartei, ob sie den mittragen werden, weil wir auch wissen, dass zuletzt die Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich nicht mehr so die besten waren. Man hatte doch einige Streitigkeiten, die es noch auszuräumen gibt. Und Macron hat sowieso erklärt, dass er gegen die Spitzenkandidatenprinzip ist. Also insgesamt heißt das, man braucht mindestens drei Fraktionen, die sich hinter einen Spitzenkandidaten stellen und den dann zum Kommissionspräsidenten wählen. Und wenn man jetzt nationale Interessen verfolgt, ist es eher so, dass ich sagen würde, es gibt keine Mehrheit für Herrn Weber, weil eben die Sozialdemokraten mit Herrn Timmermans und auch ALDE mit Frau Vestager zum Beispiel eigene Kandidaten hat. Andererseits wäre ich da nicht so sicher, weil das Parlament ja seine Kraft auch daraus schöpft, dass eben sie einen Spitzenkandidaten haben bei den Parteien, dass es diesen Prozess gibt und dass ein Spitzenkandidat, nämlich der gewonnen hat und der eine Mehrheit hat, auch dann Kommissionspräsident wird. Und wenn das Parlament sich jetzt nicht einigen kann, die Fraktionen sich nicht einigen können, schwächen sie sich selber. Und deswegen ist es wirklich sehr spannend bis morgen Abend, da werden wir ja wissen, ob es gelingt oder nicht.
Ja, gut, dass Sie es ansprechen. Jetzt Vielleicht. Sind wir mittendrin in der Personaldebatte. Und letztendlich wird ja entschieden innerhalb des Europäischen Rates, also da, wo die Staats- und Regierungschefs sitzen. Die treffen sich also morgen zum Sondergipfel in Brüssel. Und ihr Hauptinteresse wird dann eben nicht all das, was wir jetzt inhaltlich diskutiert haben, in erster Linie sein, sondern wer wird neuer Kommissionspräsident, wer wird Ratspräsident, wer wird Chef der Europäischen Zentralbank. Sind das eigentlich Fragen, die tatsächlich entscheidend sind für die Existenz der EU, Herr Professor Moosbeek? Wenn jetzt nach dieser Wahl sofort die Personalfragen diskutiert werden, was glauben Sie, wie das beim Wahlvolk wirkt?
Also die Personalfragen müssen diskutiert werden. Ob sie jetzt existenziell wichtig sind im Hinblick auf Inhalte, ist eine andere Frage. Aber insbesondere der Kommissionspräsident muss ja jetzt bestimmt werden, damit die Kommission dann weiter arbeiten kann. Das ist also einfach notwendig. Eine andere Frage ist, ob es jetzt für die Zukunft der EU besonders wichtig ist, ob jetzt Herr Weber oder jemand anders Kommissionspräsident wird. Das halte ich persönlich für nicht so sehr belangvoll. Aber es ist wichtig, dass man sich klar macht, diese Auffassung, dass der Spitzenkandidat derjenigen Parteiengruppierung, die am meisten Stimmen erhalten hat, dann automatisch Kommissionspräsident wird, diese Auffassung ist durch die Verträge nicht gedeckt. Nach dem EU-Vertrag hat der Europäische Rat das Vorschlagsrecht. Er muss dabei berücksichtigen das Ergebnis der Europawahl, Aber im Vertrag ist nicht davon die Rede, dass er dabei maßgeblich berücksichtigen muss, welcher der sogenannten Spitzenkandidaten am meisten Stimmen erhalten hat. Der Europäische Rat muss eruieren, mit welchen Kandidaten er im Parlament das dann den Kommissionspräsidenten, der vom Europäischen Rat vorgeschlagen wird, gewählt werden soll, eine Mehrheit zu erwarten ist. Darum geht es jetzt.
Herr von Ondarza, wäre das womöglich eine Alternative für die EU, sich ein etwas demokratischeres Profil anzueignen, indem sie sagt, der Kandidat der Kommissions, der Europäischen Kommission wird von den Bürgern direkt gewählt und das ist nicht letztendlich auch eine Frage von Hinterzimmerpolitik, wie sie womöglich morgen in einem Brüsseler Konferenzsaal von den Staats- und Regierungschefs betrieben wird?
Was eine Direktwahl des Kommissionspräsidenten angeht, bin ich persönlich etwas skeptisch. Das würde, glaube ich, das gesamte Machtgefüge der Europäischen Union ordentlich auseinanderreißen. Und wir haben das ja auch in den wenigsten EU-Mitgliedstaaten. Die meisten beruhen auf dem parlamentarischen Prinzip, wo wir Bürger ja auch nicht direkt Angela Merkel wählen, sondern die Parteien im Bundestag und der Bundestag dann die Bundesregierung wählt. Und ich glaube, der Weg, den die EU mit dem Spitzenkandidaten eingeschlagen hat, ist eigentlich der Richtige. Wir haben es gerade gehört, der Europäische Rat schlägt vor, aber das Europäische Parlament wählt eben den Kommissionspräsidenten. Und ich glaube, dass diese Bindung des Kommissionspräsidenten an die Wahl durch das Europäische Parlament schon ein wichtiger Schritt in Richtung Demokratisierung in der EU ist. Und ich glaube schon, dass sich das Europäische Parlament bei allen Diskussionen persönlich über Herrn Weber auch morgen nochmal klarstellen wird, dass es nur bereit ist, eine Person zum Kommissionspräsidenten, Präsidentin zu wählen, die sich auch wirklich bei den Europawahlen zur Wahl gestellt hat, also Weber, Timmermans oder Vestager. Und da ist es aus meiner Sicht nicht so wichtig, welche einzelne Partei die größte Fraktion im Europäischen Parlament ist, sondern welcher der Kandidaten eine Mehrheit im Europäischen Parlament hinter sich bringen kann. Und deswegen erwarte ich persönlich eher einen komplexen Prozess. Ich glaube nicht, dass wir morgen schon einen definitiven Namen hören, sondern eher, dass ein wirklicher Aushandlungsprozess im Europäischen Parlament, aber auch mit dem Europäischen Rat dann anstehen wird. Und das ist vielleicht etwas komplex, aber für mich auch gelebte Demokratie. Wir haben viele europäische Mitgliedstaaten, Deutschland eingeschlossen, wo nach den Wahlen nicht immer sofort feststeht, wer denn eigentlich die Regierung führt, weil Verhandlungen zwischen Parteien notwendig sind. Ich glaube, der entscheidende Schritt, der jetzt noch notwendig ist, zusätzlich zum Spitzenkandidatenprinzip, ist, dass wenn über den Kommissionspräsidenten zwischen den Parteien und die Mehrheit im Europäischen Parlament verhandelt wird, nicht nur über die Person verhandelt wird, sondern tatsächlich eine Art politisches Programm, ich sag mal so eine Art Koalitionsvertrag auf europäischer Ebene entsteht. Denn dann kann man den Bürgern auch schon signalisieren, und das haben einige der Spitzenkandidaten gestern Abend schon getan, wir verhandeln tatsächlich eure Bedürfnisse, die ihr über die Europawahl deutlich gemacht habt, und bringen die in die europäische Politik ein. Und dann muss man den Kommissionspräsidenten nicht direkt wählen, sondern bringt europäische Politik zusammen.
Frau Gamlin, Sie waren lange genug in Brüssel, um zu wissen, EU-Abgeordnete sagen gerne, wir brauchen mehr, noch mehr Kompetenz im Europäischen Parlament, dann wird das auch demokratischer gesehen. Gleichzeitig wächst ja aber bei Bürgern die Skepsis, ja, die Angst, noch mehr Kompetenz an Brüssel und Straßburg abzugeben. Beißt sich da nicht die Katze in den Schwanz?
Ja, das ist ein bisschen ein Problem, dass immer davor gewarnt wird, jetzt noch mehr Kompetenzen nach Brüssel abzugeben an die Europäische Kommission. Aber tatsächlich, und da muss ich jetzt auch mal die Verträge zitieren, tatsächlich ist es so, dass in den Verträgen ganz genau festgelegt ist, was an Kompetenzen in Brüssel angelegt ist. Also zum Beispiel die Handelsfragen, das gemeinsam verhandelt wird, ist darin festgelegt. Es ist zum Beispiel auch festgelegt, dass die Mitgliedstaaten national ihre Steuergesetze machen und das Parlament überhaupt nichts bei den Steuern zum Beispiel mitzureden hat. Und es ist auch festgelegt, dass zum Beispiel Sozialpolitik weitgehend in den Nationalstaaten betrieben wird. Und hier beißt sich eigentlich wirklich die Katze in den Schwanz, weil viele Wahlkämpfer, auch gerade nationale Wahlkämpfer, immer mit der Forderung in den Wahlkampf ziehen, Europa soll jetzt sozialer werden, mehr für die Menschen tun und Sozialleistungen auch beschließen. Und das muss man ganz klar sagen, das geht einfach gar nicht, weil es nicht in den Verträgen angelegt ist. Und von daher ist es immer sehr doppelzüngig, wenn dann einerseits mehr Soziales von Europa gefordert wird, andererseits aber jeder eigentlich wissen müsste, das ist in den Verträgen gar nicht angelegt. Und vielleicht aus meiner Brüssel-Erfahrung auch noch ein Wort. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, welche Personen Kommissionspräsident werden, Parlamentspräsident werden, auch die EZB vertreten, weil um Europa sichtbar zu machen zwischen all diesen Nationalstaaten, ist es wirklich wichtig, dass da Persönlichkeiten sitzen, die man sieht, die man hören kann, die Politik erklären kann, die auch mal gegen Nationalstaaten Widerstand bieten, dass es eben nicht sein kann, dass die deutsche Kanzlerin einfach mal anruft in Brüssel und sagt, so, wir nehmen jetzt die CO2-Grenzwerte vom Tisch, sondern wir brauchen auch in Brüssel bei der Kommission, beim Parlament Leute, die die europäischen Interessen insgesamt als Kompromiss vertreten, und da müssen eben Persönlichkeiten ran. Und mein persönlicher Eindruck ist eben, dass Menschen wie Manfred Weber wirklich sehr kompetente Leute sind, aber vielleicht dann in diesem Amt erst noch wachsen müssten, um diesen Widerspruch auch auszuhalten.
Naja, aber wäre es womöglich nicht an der Zeit, die Dinge ganz offen beim Namen zu nennen? Wenn die EU zusammenwachsen soll, dann muss sie den Nationalstaaten Kompetenzen entziehen, anders geht's nicht. Und wenn sie das nicht will, dann sollte es halt bei einem losen Staatenbund bleiben. Ist das nicht der Stand der Dinge? Herr Professor Muswig, würde mich interessieren, Ihre Hand.
Also das ist keine Zwangsläufigkeit, dass Europa, verstanden als Europäische Union, nur dann gedeihen kann, wenn sie immer mehr sich in Richtung auf einen europäischen Bundesstaat entwickelt. Diese Auffassung wird zwar in Brüssel von vielen vertreten. Es gibt ja dieses schräge Bild, dass die Europäische Union ein Fahrrad sei, das umfalle, wenn es stehen bleibe. Das halte ich für vollkommen falsch. Also jeder Radfahrer weiß, dass man auch anhalten und mal absteigen kann und dass das nicht schädlich für das Fahrradfahren ist. Und mit der EU ist es auch so, wenn man muss eine solche Gemeinschaft entwickeln aufgrund von Erfahrungen nach dem Prinzip von Trial and Error. Und wenn man merkt, dass etwas schiefgelaufen ist, dann, dass man in die falsche Richtung fährt, dann muss man nicht, wie manche in Brüssel das fordern, noch mehr Gas geben, sondern dann muss man auch mal anhalten und ein Stück des Weges vielleicht zurückfahren.
Herr von Ondarza, wo stehen wir jetzt? Ist die Europäische Union jetzt gefestigter als zuvor oder ist sie nur noch weiter zersplittert? Im Osten herrschen autoritäre Nationalisten, in Italien rechte und linke Populisten, die Briten hängen in der Brexit-Dauerschleife, die meisten Franzosen haben Le Pen gewählt und in Österreich stürzt die Regierung. So sieht's momentan aus. Wie soll dieser wirre Haufen derzeit Europa repräsentieren?
Ich glaube, was Sie da gerade aufgezählt haben, repräsentiert Europa tatsächlich ganz gut. Und deswegen muss man auch sagen, dass dieses Europäische Parlament so fragmentiert es geworden ist und so zersplittert es geworden ist, die verschiedenen Teile der Europäischen Union ganz gut repräsentiert. Und wir sprechen jetzt, ich glaube, seit über 10 Jahren von den europäischen Krisen. Ich kann mich nicht erinnern, wie viele Aufsätze ich schon gelesen habe mit Europa am Scheideweg, Europa Quo Vadis, wo immer die existenzielle Krise der Europäischen Union an die Wand gemalt worden ist. Und ich glaube, in diesen Jahren haben wir gesehen, dass das System Europäischer Union tatsächlich resilienter und widerstandsfähiger ist, als das viele gerade im angelsächsischen Raum vermutet haben. Die Europäische Union hat diese Krisen überstanden, aber sie ist immer noch politisch stark herausgefordert. Und ich glaube, die Aufgabe des nächsten Teams in der Europäischen Union wird sein, Kommissionspräsident, Ratspräsident und so weiter, diese europäische Europäische Union politisch wieder ein Stück weit näher zusammenzubringen und aus diesem fragmentierten Europa zumindest gemeinsame Projekte zu finden, an denen man arbeiten kann. Denn wenn wir uns mal ausstehen, wo Europa international steht, den USA, die Europa mittlerweile zumindest vom Präsidenten aus manchmal eher als Wettbewerber und Konkurrenten sehen, Russland, das Europa herausfordert, China, das Europa herausfordert, dann gibt es durchaus wichtige Aufgaben, die wir, und da bin ich weiterhin überzeugt, als Europäer nur gemeinsam anpacken können. Und ich glaube, diese Aufgaben bleiben und da muss ein fragmentiertes Europa einen Mittelweg finden zwischen dem Akzeptieren dieser verschiedenen Sichtweisen, aber trotzdem dem gemeinsamen Handeln, um europäische Interessen auf der Welt auch repräsentieren und durchsetzen zu können.
Nach den Europawahlen, was verändert sich in der EU? Herzlichen Dank an Dr. Nikolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik, an Professor Dietrich Murswig, er ist Rechtswissenschaftler an der Universität Freiburg, und an Kerstin Gammelin von der Süddeutschen Zeitung. Am Mikrofon war Martin Durm.